DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Die Rache beginnt. Donald Trump verklagt eine Lokalzeitung und ein Umfrageinstitut. Genau das hatte er versprochen. Ein Feldzug gegen die Institutionen der Demokratie. Angesichts der Welle des Wahnsinns, die sich schon vor Beginn seiner zweiten Amtszeit aufbaut, würde man Donald Trumps Drohgebärden lieber nicht so ernst nehmen. Es wird schon nicht so schlimm werden. Immerhin gibt es ja auch in den USA noch die Demokratie und den Rechtsstaat mit seinen Institutionen. Doch, wie stabil sind die? Er hat gedroht, er werde genau die benutzen, um Rache zu nehmen an allen, die sich gegen ihn stellten. Ihm Schaden zuzufügten, ihn vielleicht nur beleidigten. Die Familie Biden gehört dazu, die abtrünnigen Republikaner Liz Cheney, vor allem aber die Medien, die er während seiner Wahlkämpfe immer wieder als Volksfeinde und Lügner beschimpfte. So wie Faschisten das nun mal machen. Die werde er auf Linie bringen. Leiden sollen sie. Die ganze Wucht seiner Wut in Schmerzen empfinden. Gangster ist das Adjektiv, das sie in Amerika für solche Gehabe verwenden. Antidemokratisch nennen Politikwissenschaftler die Methode, die Schutzmechanismen der Demokratie gegen sie selbst zu richten. Donald Trumps Rachefeldzug gegen die Medien nimmt nun Fahrt auf. Bei der Pressekonferenz am Montag war es noch eine Drohung, die am Dienstag ein Verfahren, da reichten seine Anwälte im Landkreis Polk in Iowa Klage gegen eine Regionalzeitung Des Moines Register, deren Mutterfirma Gannett und die Chefin des regionalen Umfrageinstitutes Ann Seltzer ein. Es geht darum, dass die Zeitung kurz vor der Wahl eine Wählerumfrage veröffentlichte, in der Kamala Harris 3 Prozentpunkte vor Trump lag. Das erschien schon damals unwahrscheinlich in dem Bundesstaat, der traditionell die Republikaner wählt und den Trump bei den Wahlen 2016 und 2020 gewonnen hatte. Trump holte in Iowa am 5. November dann auch mit deutlichen 3 Prozentpunkten Vorsprung den Sieg. Seltzer hatte die Fehler schon eingeräumt und sich nach der Wahl ohnehin in den Ruhestand zurückgezogen. Die Zeitung teilte mit, sie stehe zur Berichterstattung und halte die Klage für unbegründet. Im Juristenjargon nennt man solche Verfahren Slap Suits. Das klingt nach einem dem englischen Wort für Ohrfeige Slap, ausgeschrieben für strategische Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit. Das ist ein höflicher Ausdruck für den Druck, Medien oder auch Aktivisten mundtot zu machen. Amerika ist nicht das einzige Land, in dem solche Slap-Klagen lanciert werden. In Europa wurden über die vergangenen 10 Jahre Hunderte solcher Fälle registriert, vor allem in Polen, Ungarn und Italien. Deswegen gibt es dafür seit dem April diesen Jahres eine EU-Richtlinie. In Deutschland würde in diesem Rahmen eine Anlaufstelle für Journalisten und Journalisten eingerichtet, die von der Gewerkschaft Verdi und den Berufsverbänden getragen wird. Wobei die juristische Möglichkeit für Slap-Verfahren im amerikanischen Zivilrecht sehr viel weitreichender sind. Das reicht vom Straftatbestand der Verleumdung über Schadensersatzansprüche bis hin zu Vorwürfen des Geheimnisverrats. Eine Besonderheit des amerikanischen Rechts sind dabei die sogenannten Punitive Damages. So ein Strafschadensersatz sollte ursprünglich vor allem dazu dienen, Vergehen finanzkräftiger Ankläger so zu ahnden, dass sie dies auch als Strafe empfinden. Einer der bekanntesten Fälle war die Klage einer Frau, die sich bei McDonald's an einem Becher Kaffee verbrüht hatte und dafür zusätzlich zu den $160.000 Schmerzensgeld $480.000 bekam. In einem anderen Fall musste der Chemiekonzern Monsanto insgesamt fast $290 Millionen an einen Kläger zahlen, der durch Glyphosat an Krebs erkrankt war. Der Verbraucheranwalt Ralph Nader wurde in den 60er Jahren berühmt, weil er mit seinem Buch über solche Gerichtsurteile Autohersteller dazu zwang, ihre Produkte sicherer zu machen. Es gibt genügend Fälle, in denen Anwälte Applaus dafür kommen, das Zivilrecht als Waffe einzusetzen. Der Bürgerrechtsanwalt Morris Dees ruinierte beispielsweise mit dem Zivilrechtsverfahren während der 90er Jahre von den Aryan Nations über die White Aryan Resistance bis hin zum Ku Klux Klan eine ganze Reihe rechtsradikaler Gruppierungen. Legendär ist bis heute der Prozess, in dem das amerikanische Finanzamt den Gangsterboss Al Capone 1931 wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis brachte, weil man ihm all seine anderen Verbrechen nicht nachweisen konnte. Eine so breit angelegte juristische Kampagne, wie sie Donald Trump nun gegen die amerikanischen Medien angefangen hat, ist allerdings neu. Derzeit klagt Trump nicht nur gegen die Regionalzeitung in der Provinz, auch gegen den Fernsehsender CBS hat ein solches Verfahren am Hals. Der New York Times droht eins. Schaut man sich die Fälle an, wird die Strategie der Trump-Anwälte deutlich. Den Fernsehsender CBS verklagte er in Texas, weil sie in der Sendung 60 Minuten ein Interview mit Kamala Harris brachten, das seine Anwälte als parteiische und rechtswidrige Handlungen bei Wahlen und Einmischungen in Wahlen klassifizierten. Streitwert? $10 Millionen. Anwälte, die sich auf Meinungsfreiheitsfälle spezialisierten, bezeichnen diese Klage als unseriös und gefährlich. Die New York Times wiederum hatte in Tandem mit dem Buchverlag Penguin Random House angezeigt. Auf 10 Milliarden Milliarden Dollar will Trump die beiden Firmen verklagen. Es geht dabei um 2 Artikel und ein Buch, in denen Autorenteam beschrieb, was für ein schlechter Geschäftsmann Trump in Wahrheit ist. Der Buchtitel fasst die Geschichte gut zusammen. Er lautet übersetzt: Glücklicher Versager, wie Donald Trump das Vermögen seines Vaters verschleuderte und dabei die Illusion des Erfolges schuf. Ignorieren kann solche Anklagen niemand. Es reichen auch schon minimale Fehler, um die Verteidigung gegen Vorwürfe der Verleumdung und Verfälschung in Bedrängnis zu bringen. Der Fernsehsender ABC knickte vergangene Woche ein und einigte sich außergerichtlich darauf, $15 Millionen an eine Stiftung oder ein Museum zu bezahlen, die Trump-Teams noch bestimmt, sowie die Gerichtskosten von 1 Million zu tragen. In dem Fall war es darum gegangen, dass der Moderator George Stephanopoulos während eines Interviews mit der Abgeordneten Nancy May gesagt habe, Trump sei wegen Vergewaltigung der Autorin Ian John Carell verurteilt worden. In Wahrheit hatte das Gericht ihn aber wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung schuldig gesprochen. Oh mein Gott. Gegen die Strafe von $83 Millionen läuft derzeit noch ein Berufungsverfahren. ABC und Stephanopoulos entschuldigten sich nun bei Trump. Der Sender wird auch Trumps Anwaltskosten von $1 Million übernehmen. Dabei geht es nicht nur darum, das Verfahren zu gewinnen. Die Beklagten kosten Zeit, Geld und Nerven. Das sind Drohgebärden, die nicht nur sie, sondern auch andere Medien und Aktivisten mundtot machen sollen. Es war noch vor seiner Laufbahn als Politiker, als Donald Trump den Journalisten Timothy O'Brien auf $5 Milliarden verklagte. Der hatte in seinem Buch Trump Nation 2005 als geschäftlicher Versager, Bankrotteur und Prahlhans beschrieben. Er sei niemals Milliardär gewesen, habe sich von seiner Familie immer wieder aus Pleiten retten lassen und Geschäfte mit Vertretern der Mafia gemacht. Das las sich wie ein Krimi. Schon bei einer seiner ersten Lesungen tauchte Trumps Anwalt auf und zischte ihn an. Zitat: Wir kriegen dich. 2009 wies das Gericht den Fall ab. Während seines Wahlkampfs 2016 sagte Trump in einem Interview, Zitat: Ich habe ein paar Dollar für Anwaltskosten ausgegeben und sie haben viel mehr ausgegeben. Ich wollte ihm einfach das Leben schwer machen, was mich sehr freut. Holy shit, Alter. Der Mann ist Präsident der Vereinigten Staaten. Oh, unfassbar. Was Medienanwälte in den USA nun fürchten, ist Trumps Drohung, auch das FBI gegen Medien in Stellung zu bringen. Kash Patel, Trumps Wunschkandidat für den Chefposten bei der Bundespolizei, gilt als ausgesprochener Medienhasser. Legendär ist inzwischen das Zitat aus seinem Podcast mit Trumps Strategen Steve Bannon, in dem Patel vergangenen Jahres sagte, Zitat: Wir werden uns die Leute in den Medien vorknüpfen, die amerikanischen Bürger belogen haben und Joe Biden dabei halfen, die Präsidentschaftswahlen zu manipulieren. Wir werden sie zur Rechenschaft ziehen, ob strafrechtlich oder zivilrechtlich. Werden wir noch herausfinden. Oh mein Gott, what the f*** is happening? Was dem Fall in Iowa allerdings eine neue Dimension gibt, ist die Tatsache, dass dort nicht nur eine Zeitung, sondern auch ein Umfrageinstitut angeklagt ist. Mag sein, dass diese Institute sich oft irren, doch dass sie in der Hektik der Wahlkämpfe falsche Ergebnisse liefern. Doch es handelt sich nicht um Journalismus, sondern um ein statistisch und damit wissenschaftliches Verfahren. Doch auch das ist für Donald Trump nur ein Werkzeug der Verleumdung. Oh mein Gott, Alter, ich muss mir immer wieder vor Augen führen, der ist wiedergewählt worden, ne? Die haben einfach gesagt, ja gut, mal gucken, wie viel Faschismus Amerika aushält. Oh boy, was für ein Failed State. Insane. Nach einem TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz wollten ARD und ZDF auch ein Robert Habeck von den Grünen und Alice Weidel beim TV-Duell miteinander diskutieren lassen. Der Grünen-Spitzenkandidat hat einem Duell nun jedoch eine Absage erteilt. Robert Habeck durchkreuzt die Pläne von ARD und ZDF für ein zweites großes TV-Duell. Der Spitzenkandidat der Grünen hat einer entsprechenden Sendung, in der er zusammen mit AfD-Chefin Alice Weidel zu sehen sein sollte, eine Absage erteilt. Man werde die Einladung der öffentlich-rechtlichen Sender, Zitat, nicht akzeptieren, erklärte Habecks Wahlkampfsprecher jetzt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zitat: Wir hatten ein solches Duell im Vorfeld klar ausgeschlossen und auch mitgeteilt, dass wir eine Einladung nicht akzeptieren werden, sagte der Sprecher weiter. ARD und ZDF haben dennoch eine Einladung ausgesprochen und dann Fakten geschaffen, mit ihrer Pressemitteilung. Warum das 2 Monate vor der Wahl verkündet werden musste, ist unverständlich. Damit greifen ARD und ZDF in einen extrem kurzen, intensiven und vor allem offenen Wahlkampf ein. Vor allem Habecks Umfragewerte seien so gut, dass niemand voraussagen könnte, wie die Wahl ausgehen werde. Die Grünen appellieren an ARD und ZDF, ihre Entscheidung zu dem TV-Duell noch einmal zu überdenken. Zuvor gab es bereits massive Kritik aus der Partei, weil die Sender Olaf Scholz und Friedrich Merz für ein Duell am 9. Februar angekündigt haben. Habeck und Weidel sollten schließlich an einem anderen Abend miteinander diskutieren. Auch die Rechtspopulisten kritisieren das Vorgehen der Öffentlich-Rechtlichen und haben eine juristische Prüfung angekündigt. Mit der Absage Habecks müssten die Sender nun umplanen. Noch ist unklar, ob ARD und ZDF als Alternative ein anderes besetztes TV-Duell anstreben. In jedem Fall dürfte es im Januar und Februar nicht zu wenigen Sendungen geben, in denen es um die Wahl geht. Bereits bekannt war, dass Karin Mioska und Hart aber fair wegen der vorgezogenen Bundestagswahlen früher als geplant aus der Winterpause zurückkehren. Kurz vor dem Wahltermin gibt es auch noch eine Runde mit allen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten. RTL hat derweil für den 16. Februar ein TV-Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz angekündigt. Die Kölner hatten ursprünglich ebenfalls mehrere Duelle angekündigt, noch ist davon aber keins fixiert. Spannend dürfte in jedem Fall sowohl bei ARD und ZDF als auch bei RTL die Frage sein, wie die anderen Parteien mit der AfD umgehen. Lehnen auch SPD und CDU ein Duell mit Weidel ab, müssten sich die Sender dazu in irgendeiner Form verhalten. Auch ProSieben und Sat.1 hatten zuletzt bekräftigt, Einladungen an CDU, CSU, SPD, Grüne und AfD ausgesprochen zu haben, um verschiedene Duellkonstellationen ins Programm zu nehmen. Hier gibt es bislang aber keine konkreten Termine für einzelne Sendungen. Finde ich richtig und wichtig, kurz zur Einordnung, dass Robert Habeck mit einer Rechtsextremistin nicht redet. Das ist richtig und wichtig. Natürlich darf man solchen Positionen in keiner Form die Legitimierung einer Debatte geben. Das dürfte nie passieren, das darf nicht im öffentlichen Rundfunk passieren. Grundsätzlich spricht man mit Rechtsaußen nicht. Na, das hat die Geschichte gezeigt, könnte man jetzt an dieser Stelle sagen. Es entbietet jeglicher Logik, einen demokratischen Kanzlerkandidaten mit einer undemokratischen Vertreterin einer rechtsextremen Partei vor laufender Bühne dazu befragen, was sie denken, was sie nicht denken. Das macht keinen Sinn. Deswegen unterstütze ich die Absage oder verstehe die Absage vollends und hätte das auch empfohlen, mit Alice Weidel zu sprechen. Mit der Nazi-Ampel sollte man auf jeden Fall nicht. Ja, das ist so meine Position dazu. Ich habe den Artikel aber so aus der Quelle mal rauszitiert, damit ihr den auch nochmal gehört habt. Mal gucken, wie die weitere Entwicklung ist. Ich halte euch dazu auf dem Laufenden. Ihr habt es sicherlich vermisst. Es ist zum Glück wieder da. Ein Virus breitet sich aus. Nach Auftreten einer neuen Mpox-Variante bei 2 Schülern in NRW ist eine Schule geschlossen worden. Ein Angehöriger hatte sich wohl auf einer Afrika-Reise angesteckt. Droht jetzt eine Pandemie? Experten glauben das nicht. Seit Monaten breitet sich in Afrika die neue Variante des Mpox-Virus, die sogenannte Clade IB aus oder LB. Jetzt wurde in Nordrhein-Westfalen vorsorglich eine Schule geschlossen, nachdem 2 Kinder und weitere Familienmitglieder diese Virusvariante nachgewiesen haben. Erstmals bestätigt wurde diese Variante Deutschland Ende Oktober 2024. Zu den Symptomen zählen Hautausschlag sowie häufig auch Krankheitssymptome wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen. Die Weltgesundheitsorganisation ist bereits seit dem Sommer alarmiert. Wegen der neuen Variante hatte die WHO im August ihre höchste Alarmstufe weltweite Notlage ausgerufen. Here we go again. Behörden sollten alarmiert werden, damit sie sich auf mögliche Ausbrüche vorbereiten können. Welche Maßnahmen dann ergriffen werden, entscheidet jedes Land selbst. Auch weiterhin sieht die WHO eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Der Schwerpunkt der Infektion liegt in mehreren afrikanischen Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo. Nach Behördenangaben starben daran seit Jahresbeginn insgesamt 1200 Menschen. In Deutschland wurden Todesfälle laut RKI noch nicht registriert. Bereits im Jahr 2022 machten Mpox-Infektionen weltweit Schlagzeilen. Damals gab es Ausbrüche in mehr als 100 Ländern. Eine Förderschule in Rosrat bei Köln ist vorsorglich geschlossen worden, Nachdem bei 2 Schulkindern die neue Variante des Mpox-Virus nachgewiesen wurde. Die Schüler erhielten bis einschließlich Freitag Distanzunterricht, teilte der Rheinische Bergische Kreis mit. Das Gesundheitsamt und die Schulleitung hätten sich nach Austausch mit dem Robert-Koch-Institut und weiteren Fachinstituten dazu entschieden, hieß es. Zuvor war eine Infektion mit der sogenannten Virusvariante Clade LB bei 4 Mitgliedern einer vom Kreis wohnenden Familie nachgewiesen wurden. Die Familie befindet sich in Quarantäne. teilte die Behörde mit. Bislang sei der Krankheitsverlauf mild. Das Gesundheitsamt habe Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Bisher gebe es keine weiteren Infektionen. Vermutlich hat sich ein Mitglied der Familie auf einer Reise in Afrika angesteckt, wie der Rheinisch-Bergische Kreis weiter mitteilt. Mpox, früher Affenpocken genannt, ist eine durch das gleichnamige Virus ausgelöste Erkrankung. Es handelt sich dabei um einen Doppelstrang-DNA-Virus der Gattung Orthopox-Virus, in Deutschland auch als Säugerpocken bezeichnet. Das Virus ist eng verwandt mit der seit mehr als 200 Jahren als Pockenschutzimpfung eingesetzten Vakinavirus der Kuhpocke sowie den Variola-Viren, den Erreger der echten Pocken. Erstmals beobachtet wurde das Mpox-Virus 1958 bei Makakenaffen in Gefangenschaft. Damals entstand die Bezeichnung Affenpocken. Es handelt sich um eine Zoonose, also eine vom Tier auf den Menschen übertragene Infektionskrankheit. Die Infektion von Menschen mit dem Mpox-Virus erfolgte früher in der Regel durch den direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder Fleisch. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch war zunächst selten. Doch das änderte sich. Übertragungen erfolgten über enge, vor allem sexuelle Kontakte, so das Robert-Koch-Institut. Demzufolge infiziert man sich durch den direkten Kontakt von Haut und Schleimhaut mit Körperflüssigkeiten oder mit den typischen Hautveränderungen bei Mpox. Zitat: Auch eine Tröpfcheninfektion ist möglich, erklärte Virologin Aziza Wolz. Allerdings wurde das bisher nur in wenigen Einzelfällen nachgewiesen. Die Inkubationszeit nach einer Infektion liegt dem RKI zufolge in Endemiegebieten, meist bei 5 bis 21 Tagen. In dem weltweiten Ausbruch 2022 wurden auch kürzere Inkubationszeiten von 1 bis 4 Tagen berichtet. Ein Vorteil ist laut Virologen Wolz, dass ein Erreger oder erkrankter anderer Mensch in aller Regel erst dann anstecken kann, wenn klinische Symptome auftreten. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen seien deshalb wirksam. Die Gefährlichkeit des Mpox-Virus ist unter anderem von Variantengruppen abhängig. Die Forschung unterscheidet zwei: eine zentralafrikanische Gruppe, Clade 1, und eine westafrikanische, Clade 2. In der DR Kongo festgestellten neuen Variante wird mit Clade 1b bezeichnet. Sie gehört damit zu der zentralafrikanischen Mpox-Variante. Sie gilt als gefährlicher. Doch vieles ist noch nicht bekannt, etwa ob sie tödlicher ist. Auch wissen Forschende noch nicht, ob andere Faktoren für einen schweren Verlauf der Erkrankung ausschlaggebend sind, wie der allgemeine Gesundheitszustand, eine HIV-Erkrankung oder die medizinische Versorgung nach einer Infektion. Was eine Rolle spielt, ist das Alter. Die Gefahr, an Mpox zu sterben, ist bei Kindern im Kongo höher, vor allem wenn sie klein und unterernährt sind. Nach jetzigem Verständnis stecken sich die meisten Menschen beim direkten Hautkontakt an, sagt Virologin Aziza Wolz, und zwar wenn bereits klinische Symptome vorhanden sind. Denn die Pocken beinhalten eine sehr große Virusmenge. Infektionen können auch ohne Haut- und Sozialkontakt zwischen Menschen erfolgen. So wurde in einer Schule Erkrankungen bei Kindern festgestellt, die mit einem Infizierten gespielt hatten. Ob und welche Rolle sogenannte Tröpfcheninfektionen bei aktuellen Ausbruch spielen, ist noch unklar. Clade 1b breitet sich im Osten von Kongo aus. Nach Angaben der Regierung in Kinshasa verläuft der Anstieg der Zahlen exponentiell. Die betroffene Region ist ein Bürgerkriegsgebiet. Dort leben Menschen auf engstem Raum in Flüchtlingscamps. Es herrscht Mangel an Hygiene und medizinischer Versorgung. Das begünstigt die Ausbreitung des Mpox-Erregners. In der Region gibt es in Goma einen internationalen Flughafen. So ist es eine weltweite Ausbreitung möglich. Deswegen sei es umso wichtiger, Fälle frühzeitig zu erkennen und die Ausbreitung einzudämmen, unterstreicht Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Bei einigen Fällen beim weltweiten Ausbruch seit Mai 2022 begann die Hautveränderung im Bereich der Harn- und Geschlechtsorgane, berichtet das Robert-Koch-Institut. Nach dem Auftreten der ersten begrenzten Farbveränderung, Makula, durchlaufen die Hautveränderungen weitere Stadien. Knötchen, Papula, Bläschen, Vesikula und Eiterbläschen, Pustula. Diese verkrusten schließlich und fallen ab. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb von wenigen Wochen wieder. Infizierte sind so lange ansteckend, bis alle Krusten abgefallen sind und durch neue Haut ersetzt sind. Das kann mehrere Wochen dauern. Häufig kommt es darüber hinaus zu Sekundärinfektionen durch Bakterien. Infolge einer Mpox-Erkrankung können Narben zurückbleiben. In seltenen Fällen ist auch Erblindung möglich. Diagnostisch kann die Infektion durch etablierte virusspezifische PCR-Verfahren und Sequenzierung sowie klassische elektromikroskopische Untersuchungen nachgewiesen werden. Es gibt keine spezifische Behandlung für Mpox. Die Therapie erfolgt vor allem unterstützend und symptomatisch. Erkrankte bekommen Medikamente gegen Fieber und gegen Schmerzen. Wichtig ist es vor allem, das Auftreten einer bakteriellen Superinfektion zu verhindern. Auch eine nachträgliche Impfung mit einer zugelassenen Pockenvakzin kann zur Behandlung von Mpox eingesetzt werden. Laut RKI wird eine Impfung gegen Mpox nur bestimmten Personengruppen empfohlen. Eine Impfung anderer Bevölkerungsgruppen ist demnach, basierend auf der aktuellen Risiko-Nutzen-Bewertung, noch nicht notwendig und nicht empfohlen. Für die Impfung stehe in der EU zugelassene Pockenimpfung Imvanex zur Verfügung. Der Name Affenpocken ist irreführend. Heute weiß man, Affen sind eigentlich Fehlwirter und ebenfalls Opfer des Virus. Der ursprüngliche Reservoirtiere sind sie nicht. In Verdacht stehen afrikanische Nagetiere, unter anderem Spitzmäuse und Eichhörnchen, bei denen das Virus schon nachgewiesen wurde. Seit 2022 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation den Begriff Mpox statt Monkeypox bzw. Affenpocken zu verwenden. Begründet wurde der Schritt damit, dass im Zusammenhang mit der Bezeichnung Monkeypox rassistische und stigmatisierende Äußerungen beobachtet worden waren. Vor dem weltweiten Ausbruch seit Mai 2022 gab es nur wenige nachgewiesene Fälle von Mpox außerhalb des afrikanischen Kontinents. Alle diese Fälle konnten auf vorangegangene Aufenthalte in endemischen Gebieten wie Nigeria oder auf Tierimporte zurückgeführt werden. Langer Artikel, aber dennoch interessant. Hier ganz kurz, ich verlinke euch ganz kurz die vom RKI empfohlene häusliche Isolierungsmaßnahme. Das wird auch nochmal bei Meinungsmache einfach noch unten verlinkt. Ich gebe das einfach nochmal mit rein, damit ihr das zur Not mal gesehen habt, zumindest wo ihr es findet. Das kommt vom RKI direkt. Es gab jetzt zwei Fälle in Deutschland von zwei Kindern im Nordrhein-Westfalen. Wichtig ist diesbezüglich einfach auch ruhig zu bleiben und jetzt nicht vom Schlimmsten auszugehen. Es ist aber auch wichtig, sich zu informieren und einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Also diesbezüglich würde ich ganz einfach sagen, haben wir eine Menge aus der Corona-Zeit gelernt, dass man das ernst nimmt, das zur Kenntnis nimmt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das ist so meine Empfehlung diesbezüglich. Ich glaube, das macht auch Sinn. Bei der Wahl zum sächsischen Ministerpräsidenten ist der bisherige Amtsinhaber Michael Kretschmer von der CDU im ersten Wahlgang zunächst gescheitert. Im zweiten Durchgang erhielt er die nötigen Stimmen. Die CDU führt eine Minderheitsregierung mit der SPD. Für Kretschmer sprachen sich 69 nice Abgeordnete aus. Damit erreichte er die benötigte einfache Mehrheit. Der Kandidat der Freien Wähler, Berger, erhielt 39 Stimmen, der AfD-Kandidat Urban eine Stimme. Ab dem zweiten Wahlgang genügte die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im ersten Wahlgang hatte Kretschmer 55 von 120 Stimmen erhalten und damit die benötigte absolute Mehrheit verfehlt. Für Urban hatten sich 40 Abgeordnete ausgesprochen. Für den Kandidaten der Freien Wähler, Berger, 6. Weil CDU und SPD in Sachsen eine Minderheitsregierung bilden, ist Kretschmer auf Unterstützung aus anderen Parteien angewiesen gewesen. Für eine eigene Mehrheit fehlten den beiden Parteien 10 Stimmen. Die sächsische BSW-Fraktion hatte sich im Vorfeld nicht eindeutig für einen der Kandidaten positionieren wollen. Die Landesvorsitzende Zimmermann sagte im Deutschlandfunk, bei der Abstimmung handelte es sich um eine Gewissensentscheidung. Sie habe die Wahl deswegen freigegeben. Sie gehe davon aus, dass es aus ihrer Fraktion sowohl Stimmen für Kretschmer als auch für Berger geben werde. Dass Mitglieder des BSW für Urban stimmen könnten, schließe sie dagegen aus. Da die Wahl vollkommen anonym ist, kann sie da so viel ausschließen, wie sie wollen. Keine Ahnung, wer es getan hat oder wer es nicht getan hat. Es ist auf jeden Fall wieder Michael Kretschmer geworden in Sachsen. Weiß ich nicht, ob man sagen könnte, das kleinere Übel, aber es ist auf jeden Fall irgendein Übel gewählt worden. An dieser Stelle, das ist ein Informationsartikel zur Ministerpräsidentenwahl in Sachsen. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Kleine Parteien müssen weiter Unterschriften sammeln. Wir haben darüber berichtet, dass es einen Antrag gab. Hier ist das Ergebnis. Um bei der Bundestagswahl antreten zu können, müssen kleine Parteien Unterschriften sammeln. Ein deutlicher Nachteil beklagte die ÖDP und zog vor das Bundesverfassungsgericht. Doch die Hürden bleiben bestehen. Der erste Samstag im Dezember. Es ist kalt in Bietigheim-Bissing auf dem Kronenplatz. Hierher ist der Wochenmarkt in der baden-württembergischen Stadt in diesen Tagen ausgewichen, um auf dem Marktplatz Platz zu machen für den traditionellen Sternlesemarkt. Noch regnet es nicht an diesem Tag, doch das wird sich bald ändern. Morgens um kurz vor neun bauen ein paar Männer am Rand des Marktes einen orangefarbenen Pavillon und einen Infostand auf. Davor positioniert sie ein Aufsteller. Jetzt unterschreiben, heißt es dort auf einem Poster. Politische Artenvielfalt erhalten. Die Männer sind von der ÖDP, der Ökologischen Demokratischen Partei. Die Partei braucht Unterschriften, um bei der Bundestagswahl antreten zu können. Und da die jetzt schon im Februar stattfinden soll, wird die Zeit knapp. Das Bundeswahlgesetz regelt die Voraussetzungen, unter denen Parteien an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Zitat: Wahlvorschläge können von Parteien eingereicht werden, heißt es da. So einfach ist das aber nicht für alle. Für Parteien, die seit der letzten Wahl nicht ununterbrochen mit mindestens 5 Abgeordneten im Bundestag oder im Landtag vertreten waren, gibt es vorher noch ein paar Hürden. Das sind in der Regel kleine Parteien oder solche, die neu gegründet wurden. Sie müssen per der Bundeswahlleiterin oder dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl fristgerecht schriftlich anzeigen. Und der Bundeswahlausschuss muss daraufhin ihre Parteieigenschaft feststellen. Erst dann können Sie eine Landesliste und einen Wahlvorschläge für die Kreiswahl einreichen, wenn Sie dafür ausreichend Unterstützungsunterschriften zusammenbekommen. Genau das versuchen die Männer auf dem Kronenplatz in Bietigheim-Bissing. Unter ihnen sind Sascha Fröhlich und Guido Klamt. Fröhlich ist der Direktkandidat für den Wahlkreis Neckar-Zaber, Klamt der ÖDP-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg. Um bei der Wahl antreten zu können, muss die Partei eine Landesliste einreichen. Dafür brauchen kleine Parteien pro Bundesland die Unterschriften von einem Tausendstel der Wahlberechtigten im Land bei der letzten Bundestagswahl. Höchstens aber 2000. In Baden-Württemberg waren bei der Bundestagswahl knapp 8 Millionen Menschen wahlberechtigt. Damit geht hier die Höchstzahl von 2000 Unterschriften für die Landesliste. Für einen Direktkandidat oder eine Direktkandidaten kommen pro Wahlkreis noch einmal pauschal 200 dazu. So soll unter anderem sichergestellt werden, dass die Wahl auf ernste Wahlvorschläge beschränkt bleibt und ordnungsgemäß ablaufen kann. An einem normalen Tag bekommt man an einem Infostand 20 bis 30 Unterschriften zusammen, erzählt Guido. Zitat: Wenn wir über 30 hätten, wäre das super. Klamt ist seit Ende 1980er der Jahre für die ÖDP aktiv, hat viele Infostände mitgemacht. Einzeln gehen die Männer auf Marktbesucher zu, schildern ihr Anliegen. Viele laufen weiter, ab und an haben sie aber Erfolg. Angesichts der vorgezogenen Neuwahl wird das Bundesinnenministerium für die Zeit fürs Unterschriftensammeln verlängern. Nach dem Gesetz müssten die Parteien ihre Wahlvorschläge eigentlich 69 Tage vor der Wahl einreichen. Für die anstehende Bundestagswahl soll die Frist erst 34 Tage vorher enden. Trotzdem eine riesige Herausforderung, sagt Klamt. Zitat: Wir müssen diese Unterschriften jetzt in kurzer Zeit sammeln, am besten bis Weihnachten, und müssen dafür Infostände machen und die Leute in der Stadt ansprechen. Und das ist eben ein großes Problem. Jetzt in der Weihnachtszeit bei dem Winterwetter, da ist es schwierig, die Leute dafür zu gewinnen. Einmal gesammelt müssen die Unterschriften dann noch von den Gemeinden bestätigt werden. In der Regel gehen die Formulare per Post hin und her. Dafür geht auch Zeit drauf. Wegen der Pflicht zum Unterschriftensammeln, den sogenannten Unterschriftquoren im Bundeswahlgesetz, hatte die ÖDP schon im vergangenen Jahr Organklage beim Bundesverfassungsgericht erhoben. Zuvor hatte der Gesetzgeber Änderungen am Wahlrecht vorgenommen, allerdings ohne gleichzeitig auch die Regelungen zu den Unterschriften anzupassen. Das System des geänderten Wahlrechts sei nicht mehr gerechtfertigt, dass kleine Parteien für Kreiswahlvorschläge Unterschriften sammeln müssen, so die Argumentation der ÖDP. Für Landeslisten müsse das Unterschriftenerfordernis nicht komplett wegfallen. Aus Sicht der ÖDP könne es aber nur noch bei Parteien bestehen, die zuvor noch bei keiner Wahl in Erscheinung getreten sind. Und nur wenn sie deutlich weniger Unterschriften sammeln müssten als bisher. Deutlich weniger Unterschriften sammeln zu müssen, das wünschte sich auch Guido Klamt Anfang Dezember auf dem Wochenmarkt in Bietigheim-Bissing für die spontane Neuwahl. Zitat: Normalerweise haben wir ein gutes halbes Jahr dafür Zeit. Jetzt haben wir 6 Wochen. Und deshalb ist es uns wichtig, dass die Anzahl reduziert wird, sodass wir auch eine realistische Chance haben, als kleine Partei bei der Bundestagswahl antreten zu können. Und nicht auf dem Wahlzettel hinterher nur bereits im Bundestag vertretenen Parteien aufgeführt zu werden. Das geht nicht nur uns so, das geht natürlich allen kleinen Parteien so. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Wunsch nicht erfüllt. In seiner Entscheidung von heute hält es an den Unterschriftregeln fest, dass kleine Parteien Unterschriften sammeln müssen, beschränkt zwar ihr Recht, Wahlvorschläge zu machen, so der zweite Senat des Gerichts. Auf der anderen Seite dient es aber dem Zweck, dass nicht zu viele Parteien auf dem Wahlzettel landen. Dadurch werde eine Stimmenzersplitterung vermieden, sodass es viele Parteien mit jeweils wenigen Stimmen gibt. Die geltenden Regeln würden stabile Mehrheits- und Regierungsverhältnisse ermöglichen. Aus Sicht des Gerichts rechtfertigen Unterstützungsunterschriften die Annahme, dass ein Wahlvorschlag bei der Wahl überhaupt eine Chance habe. Auch mit der Anzahl der erforderlichen Unterschriften, bis zu 2000 für die Landesliste und 200 pro Direktmandat, hat das Gericht kein Problem. Die Zahlen müssten so hoch sein, dass klar werde, der Vorschlag ist nicht völlig aussichtslos. Gleichzeitig dürfen sie nicht zu hoch sein, sonst könnten für neue Parteien die Teilnahme an der Wahl praktisch unmöglich werden. Das gelte auch, nachdem der Gesetzgeber des Wahlrechts für einige Zeit geändert hat. Für Guido Klamt, Sascha Fröhlich und die anderen wird die Weihnachtszeit nach der Einscheidung weniger friedlich als erhofft. Auf dem Kronenplatz in Bietigheim-Bissingen sind 31 Unterschriften für die Landesliste zusammengekommen. Sie müssen weiter sammeln und die Zeit läuft. So, also, da wurde ja gesagt, da wurde auch eine Bitte an den Bundestag gerichtet. Das ist jetzt vollkommen vom Tisch. Das Verfassungsgericht hat gesagt, nee, auf keinen Fall, damit ist durch. Und es gibt da keine Änderung. Den letzten Artikel, den ich für euch habe, da muss ich mich vorab ein bisschen für entschuldigen. Ist ein bisschen Ragebait. Ich habe diesen Artikel gesehen und dachte mir, no fucking way, ist this real. Aber es ist real. Und ich werde ihn trotzdem vorlesen, möchte das aber entsprechend gleichzeitig auch einordnen. Weil der ist so wild. Gastronomen wollen die Kartenzahlung wieder abschaffen. Den wenigsten Kunden dürfte bewusst sein, welche Kosten durch Kartenzahlungen auf Gastronomen zukommen. Hier erklärt der Betreiber der Villa Max in Ehingen, was dahinter steckt. Gut, seid ihr bereit? Ich hoffe, ihr seid bereit, weil das ist insane. Erst kurz vor Corona hatte die Villa Max in Ehingen die Kartenzahlung eingeführt. Ende vergangenen Jahres überlegte Bistrobetreiberin Karin Kietzel bereits wieder, diese Bezahlmethode abzuschaffen. Der Grund? Wenn ein Gast sich entscheidet, mit Karte zu bezahlen, fallen für das Bistro gleich mehrere Gebühren an. Die meisten Gäste dürfte das gar nicht bewusst sein.
Nein! Für Kartenzahlung fallen Gebühren an? Nee! Wirklich?
Diese immensen Centbeträge pro Überweisung. Es wirkt so einfach. Außerdem hört man immer wieder, der Trend geht genau dahin. Immer mehr Menschen möchten mit EC oder Kreditkarte bezahlen. Selbst wenn sie nur ein, zwei Getränke an der Bar bestellen. Einen weiteren Vorteil der Kartenzahlung, man muss nicht im Blick haben, wie viel Bargeld noch im Portemonnaie vorhanden ist. Doch! Aus der Perspektive der Gaststättenbetreiber sieht die Sache ganz anders aus. Es geht damit los, dass das Bistro Villa Max das Kartengerät von einer Bank mietet. Hierfür fällt bereits jeden Monat ein zweistelliger Betrag an. In dem Augenblick, in dem der Kunde mit der Karte zahlt, fällt zudem eine Transaktionsgebühr an. Doch damit nicht genug. Es kommt eine Buchungsgebühr, durch die etwa ein Buchhalter bezahlt werden muss. Eine Buchungsgebühr? Ein Buchhalter muss bezahlt werden? Oh mein Gott, glücklicherweise kann man das durch Bargeld vermeiden. Warte mal, wenn ich das vor... Ein Buchhalter muss bezahlt werden, der das angemessen verbucht und dafür kommt eine Buchungsgebühr und das fällt bei Bargeld nicht an. In welcher Wirklichkeit fällt das bei Bar... Ach so, wenn man es nicht versteuert. Dann fällt das nicht an. Und als viertes fällt auch noch eine Schnittstellengebühr an. Zitat, dafür, dass die Informationen vom Gerät auf die Kasse übertragen werden, erklärt Max Kienzle. Er schätzt, das sind Schätzungen. Wichtig, es ist nicht so, dass der das genau wüsste. Er schätzt das, weil er hat dazu nur ein Gefühl, keine Fakten. Es ist nicht so, dass der schon mit Karte bezahlt und man das natürlich zusammen rechnen könnte, wie viel Transaktionsgebühren das sind. Aber er schätzt das. Bei einer Kreditkartenzahlung von 10 Euro ein guter Euro durch Gebühren wegfällt. Den wenigsten Gästen dürfte das bewusst sein. So ist das verständlich auch nicht immer da, sagt Karin Kienzle. Im Bistro Villa Max, das sie mit ihrem Sohn Max beleitet, gibt es wegen der Gebühren einen Mindestbetrag, ab dem die Kartenzahlung erst möglich ist. 15 Euro bei EC-Kartenzahlung, 40 Euro bei Kreditkartenzahlung. Oha. Den Unterschied gibt es, weil die anfallenden Gebühren bei der Kreditkarte noch einmal um einiges höher sind als bei der Zahlung mit EC-Karte. Schwierig werden die Unterscheidungen, wenn die Gäste mit Smartphone oder Smartwatch zahlen. Hier können die Abrechnungen sowie über das Hausbankkonto wie auch über Kreditkarte erfolgen. Nicht jeder versteht die Ablehnung der kleinen Beträge. Zitat, es gibt jeden Tag jemand, der Theater macht und sagt, Zitat, beim Supermarkt geht es doch auch, erzählt Max Kienzle. Das Problem sei, Zitat, jedes große Unternehmen drängt zur Kartenzahlung. Doch die großen Ketten hätten auch ganz andere Konditionen. Möglicherweise würden sie sogar ganz im Gegensatz zu kleinen Unternehmen Provision dieser Zahlungsmethode erhalten. Kurz vor Corona haben sich seine Mutter und er trotzdem entschieden, die Kartenzahlung einzuführen, weil die Entwicklung einfach so sei, dass es schwer ist, nicht mitzumachen. Etwa mehr als die Hälfte der Bistro-Gäste wollen mit Karte zahlen und es würden immer mehr, sagt Karin Ginzler. Deshalb habe sie sich dagegen entschieden, die Bezahlmethode wieder abzuschaffen. Oh Gott sei Dank. Erst am Vortag war eine große Gruppe von Geschäftsleuten zum Essen da, erzählt sie. Da kommt ein hoher Betrag zusammen, denn es sei ja nur zu verständlich, wenn die Gäste mit Karte zahlen wollen, so die Wirtin. Am Ende steht fest, wer den Wirten etwas Guten tun will, zahlt am besten bar. Denn das wird nicht versteuert, wenn das nicht möglich ist mit EC-Karte. Für die Bedienung ist die Barzahlung sogar die schnellste Methode, erklärte Karin Kienzle. Denn das Portemonnaie hat der Kellner immer dabei. Das Kartengläsegerät muss er aber erst holen. Hier sind die Vorteile. Und selbst beim Bezahlvorgang vergehe Zeit, wenn man versehentlich die falsche Geheimzahl eingibt oder das kontaktlose Zahlen mal wieder nicht gleich funktioniert. Ein weiterer Nachteil für die Kellner: Gäste, die mit Karte zahlen, würden im Schnitt viel weniger Trinkgeld geben, auch wenn es die technischen Möglichkeiten per Karte dazu im Bistro gibt. Wenn es doch nur die Möglichkeit gäbe, die Gebühren, die Unternehmen tragen, in einer Mischkalkulation auf Produkte auszuweisen, sodass, also wenn es, oh mein Gott, es ist schade, dass noch niemand das getan hat. Es ist immer so, dass Kosten für Unternehmen noch nie über Produkte auf den Kunden umgelegt wurden, weil das nun mal der, also das ist natürlich nicht der Standard. Standard ist, dass man sagt, man lehnt eine neue Technologie ab, weil man es gewohnt ist, dass das ja viel unkomplizierter war mit Bargeld. Fucking Hinterwäldler. Are you fucking kidding me? Das ist so absurd, dass dieser Artikel hat mich geragebaitet. Das will ich sagen. Ich habe schon gedacht, okay, das kann nicht wahr sein. Aber der hat mich wirklich geragebaitet. Das ist wirklich, ich wurde gebaitet von diesem Artikel und ihr wurdet jetzt auch gebaitet. Diese Gebühren existieren, aber diese Gebühren müssen, wie ein Unternehmer das nun mal macht, in einer Mischkalkulation auf die Produkte umgelegt werden. Weil alles, was im Einkauf irgendwo Geld kostet, ob das nun ein tatsächliches Produkt ist oder ein nicht existierendes Produkt, sondern ein virtuelles, muss dann auf das Produkt umgelegt werden. Und wenn man viele Produkte hat, kann man das zu gleichen Teilen machen. Und dass das 10% kostet, halte ich erstmal für ein Gerücht. Wir haben in unserem Online-Store auch Kreditkartengebühren und wir bezahlen, also wir zahlen einen Festbetrag, der 20 Cent ist, plus dann 1% von der Summe. Aber niemals 10%. Woher 10% kommen, ist vollkommener Schwachsinn. Also 10% ist insane. Ich weiß nicht, woher die 10% kommen. Das ist sehr weit hergeholt. Ne? Aber ich meine, natürlich irrt er sich, denn er hat das ja geschätzt. Hast du nicht mal bei 10% hast du ja nicht mal bei irgendwelchen extravaganten Kreditkarten in Europa. So, ich denke, das teuerste, was man in Europa haben kann, ist so American Express. Da hast du, glaube ich, so 3, mal abhängig davon, vielleicht auch mal 5%. Da hast du so wirklich, das ist so das Höchste, was ich je gehört habe. Aber das ist vollkommener Wahnsinn, das zu sagen. Ne? 10%. Gut, das waren die Nachrichten. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Gefühlt sind es 200% Kosten. Und damit Dankeschön für die Beteiligung an den Nachrichten.